Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
Sim, 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 Simon.
Moin, moin und Servus. Herzlich willkommen hier bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Und herzlich willkommen beim dritten Teil dieser Mammutfolge über den Mercedes W126, die berühmte S-Klasse der 80er Jahre. Mein Name ist Hans Neubert und zu Gast ist natürlich auch dieses Mal Marc Christiansen, der Mann, der sich wahrscheinlich wie kein Zweiter auskennt mit dem W126 und mit seinen vielen, vielen technischen und stilistischen Details. Und Marc und ich sprechen heute zunächst mal über den Motor, an dem beim Stichwort S-Klasse kaum jemand denkt, obwohl die Stückzahlen gar nicht mal so gering waren. Wir sprechen nämlich über den Dieselmotor, der im W126 vor allem für die USA vorgesehen war. Außerdem geht es heute unter anderem über das Thema Stückzahlen und auch über die Produktion des W126. Wir sprechen über das C126 Coupé, über die selbstbewusste Preisgestaltung von Mercedes, die natürlich auch beim 126er sehr, sehr spürbar war. Und wir sprechen auch über das Thema Sonderausstattung, über die kleinen, feinen Details also, die jeden einzelnen W126 erst so besonders und einzigartig gemacht haben. Das alles und noch viel mehr, also heute hier im dritten Teil dieser Folge. Wenn ihr Teil 1 und Teil 2 noch nicht gehört haben solltet, dann lauscht da doch auf jeden Fall auch mal rein. Es ist wirklich beeindruckend, was Marc alles zu dem Auto zu erzählen hat. Und deshalb halte ich jetzt auch gleich meine Klappe und wir steigen direkt ins Gespräch ein. Direkt jetzt nach dem Intro. Bis gleich.
Hier kommt Motorikonen. Die 100 besten Autos aller Zeiten. Der Podcast mit Hans Neubert und seinen Gästen.
So, wir sprachen ja über den 560er mit allen seinen Besonderheiten und ich glaube, wenn wir über Motoren reden, dann dürfen wir natürlich eins, und das wird jetzt auch der geneigte Fan vom 126er und Motoren generell und Technik wissen, warum reden die beiden Labertaschen nicht über die Dieselfahrzeuge?
Ja, stimmt.
Denn
warum eigentlich nicht?
Das hat Daimler-Benz ja auch gemacht, da müssen wir jetzt auch wieder, wie eben auch schon die ganze Zeit, eintauchen in Vorgänger oder generell in Mercedes. Mhm. Mercedes hat ja den Dieselmotor erstmal salonfähig gemacht, ja. Denn das allererste, also der Dieselmotor wurde ja erfunden als Ersatz für die Dampfmaschinen von Rudolf Diesel, um den ganzen Arbeitern, also eigentlich war das ein Dienst am Menschen, was heute mal gerne vergessen wird, die blöden Dampfmaschinen, die auch teilweise explodiert sind und ganz laut und schlimm und keine Ahnung, in die Industrieanlage einzutauschen gegen einen Dieselmotor. Das war der Grundgedanke. Mhm. Und dann wurde das in Schiffen eingebaut und Maschinen und hier und da. Und ich glaube, der hieß auch erst Schwerölmotor oder sowas in der Art.
Also war aber eher dann quasi so eine Art Stationärmotor, genau, eigentlich, genau, dafür gedacht. Ne?
Aggregat halt, ja. Industrieaggregat. Mhm. Und dann irgendwie kam das so, der wurde in Schiffen teilweise eingebaut und dann auf in LKWs. Also er hat angefangen in LKWs, weil einfach Betriebskosten. Ich glaube, der Faktor war irgendwie so, ein Liter Benzin, also Benzinwasser eigentlich nicht, so eine Art Benzin, lag bei, glaube ich, 30 Pfennigen zur Reichs-D-Mark-Zeit, also vor 1930, und das Dieselöl lag bei 4 Pfennig. Mhm. Also es war ein unfassbarer Unterschied. Allerdings war so ein Diesel-LKW halt eigentlich auch so wie ein Esel. Der hatte so wenig Leistung und war so langsam, aber konnte halt super gut ziehen. Und wenn man jetzt da auch wieder einen kleinen Ausschlag macht in München, wo du herkommst, wurde ja von den Brauereien teilweise bis in die Anfang 80er gab es ja noch Baupferde, die wirklich zwei dicke Kaltblüter, ja, ja, haben dann die dicken Bierfässer als Show natürlich auch ein Stück durch den Straßenverkehr ausgeliefert. Und dann wurde halt der Diesel-LKW Anfang der 1900X entwickelt, um eben diese Pferdegeschichte wegzulassen Weil dann konnten zwei Leute halt dieses Fahrzeug fahren.
Und der Diesel hat natürlich bei Mercedes auch eine ganz lange Historie im Pkw-Bau. Ne?
Genau, da wollte ich jetzt drauf hinaus, dass dann also 1936 der allererste Pkw-Diesel, 260D, man kann jetzt sagen, theoretisch ist es eine Art E-Klasse Vorfahre. So, und dann Nachkriegszeit, Mercedes Ponton, kleine Heckflosse, dann ganz groß Strichachter. Also spätestens ab da war ganz klar, Dieselfahrzeuge braucht man. Sei es Taxigewerbe, also Droschken, sei es Außendienstler oder Handelsreisende, jeder wollte einen Diesel. Und da war Mercedes, war auch fast 50-50 eigentlich bei den Mittelklassefahrzeugen, so ein bisschen gefühlt. Das war halt so ein Qualitätsmerkmal. Das waren Leute, die wollten es nicht immer linke Spur und der Schnellste sein, aber die wollten halt für sehr wenig Geld sehr viel fahren. Und dann fing in den USA ja durch die Ölkrisen irgendwann an, in den 70er Jahren, wir müssen Kraftstoff sparen. Man kennt ja das von der amerikanischen Autoindustrie, die haben ja angefangen, kleinere Motoren plötzlich zu bauen, keine Straßenkreuzer mehr und hatten richtig Stress. Und Mercedes war halt der Dieselpionier. Jetzt kommen wir wieder zum C111. Man hat dann darauf einen Forschungswagen gebaut mit einem 5-Zylinder-Turbodiesel, den Nardo laufen lassen, um halt zu gucken, was kann aus so einem Motor rausgeholt werden. Mhm. Und das war eine Rakete, das ist heute theoretisch.
Der Mercedes 5-Zylinder-Diesel, wer hat den entwickelt?
Genau.
Wer hat den entwickelt?
Wir sind like-minded,
wie man so schön sagt. Wer hat den entwickelt?
Genau. Da gab es einen Menschen, leider nicht mehr unter uns, weil der wäre auch ein sehr toller Gast hier gewesen.
Der hatte kurze Zeit mal ein eigenes Entwicklungsbüro.
Der musste aus seiner Familienfirma aussteigen, wie alle seine Cousins und sonst wer. Ferdinand Piëch.
Genau.
Hatte wie sein, was ist denn das, sein, nicht Onkel, doch Onkel. Sein Onkel. Ferry Porsche hatte ja auch, bevor er Porsche gegründet hat, bei seinem Vater gearbeitet, bei Ferdinand Porsche, Professor Porsche, in dem Konstruktions-KG. Und witzigerweise mussten ja alle, die Gründe kennt ja auch fast jeder wahrscheinlich, mussten die Kinder ja alle raus aus der Porsche-Firma. Dann wurde ja ein externer Vorstand bestellt und the rest is history. Und da hat Ferdinand Piëch kurzzeitig auf eigenen Füßen in Stuttgart ein Konstruktionsbüro besessen und dann für Daimler-Benz den 5-Zylinder gebaut, Diesel. Meiner Kenntnis nach war das einfach ein 240D, wo man einfach einen Kolben, also einen Zylinder, rangeplockt hat.
Genau, die Idee hat er dann später nochmal wieder rausgeholt.
Ja.
Traurige Nachricht für alle Audi-Fans, aber bei Mercedes ist das schon früher passiert, aber eben auch dank dieses einen Mannes.
Und das war dann halt der 240D 3.0. Jetzt sind wir wieder beim legendären Prestige-Heckdeckelschild, nämlich hinten rechts. Witzigerweise hat mein Vater als junger Mensch, deswegen nochmal zur Unterstreichung, weswegen ich so einen Mercedes-Nagel im Kopf habe, der hatte sich als junger Mensch mit, ich glaube, 25 Jahren bei der Horten AG war er angestellt und war sehr viel geschäftlich in Deutschland unterwegs und Firmenwagen gab es damals ja nicht. Und er hat sich dann wirklich, also das Auto war ihm sehr wichtig, er hat dann viele andere Dinge nicht besessen und hat sich einen nagelneuen 240D 3.0 bestellt als 25-Jähriger, hat ihn in Sindelfingen abgeholt, lag aber auch daran, Diesel, weil er aus der norddeutschen Tiefebene kommt und man da günstig an Landdiesel rankam, Bauerndiesel, sehr, sehr vergünstigt und Dänemark in der Nähe war. Ja, jedenfalls, das ist so auch Prestige.
Ja.
So, dieser Motor war am C111, wurde dort hochgerüstet, getestet, ans Maximum rangebracht. Eigentlich kann man sagen, Mercedes hat diesen Turbo, den der BMW und Porsche immer sehr getestet hat im Rennsport und so. BMW war der allererste mit dem 202 Turbo. Dann 75 kam der 911er als Turbo und ist ja heute noch das Synonym. Ich glaube, wenn dir einer sagt, Porsche Turbo, weiß jeder, was gemeint ist, weil es gibt nur einmal diese Turbo-Geschichte. Auch wenn quasi jeder heute ein Turbo ist. Und da hat Mercedes gesagt, die Kiste läuft ja so gut, der Motor. Und es ist auch durch diese Besonderstellung mit dem Turbo und Hubraum und so, den bauen wir jetzt mal in die S-Klasse ein für USA. Da kamen wir eben ja gedanklich her, Flottenverbrauch und Kraftstoff sparen und so weiter. Und dann gab es 77 ungefähr, war das Ende 77, glaube ich, den 300 SD Turbo Diesel im W116. Und der wurde dann, Anfang 78, glaube ich sogar, war es genau. Und der wurde dann eingeführt und diesen Motor, das war der OM617, der wurde dann auch von vornherein ab 1980 in den USA angeboten im 126er. Hatte wahnsinnige 125 PS, 250 Newtonmeter bei Turbo und fuhr 175 VMAX.
In den USA nicht so wichtig?
Da völlig egal, hier bei uns durchaus eine adäquate Geschwindigkeit. 0 auf 100 eigentlich auch okay, 15,2 Sekunden. Wenn man bedenkt, dass der 280er lag auch so bei ungefähr 10 Sekunden 0 auf 100, also war das jetzt gar nicht so super langsam. War okay.
Akzeptabel. War, genau. War muss ja auch sehen, was für eine Zeit das war. Ne?
Genau, war gemütlich. Ging's
damals noch okay.
Aber war okay. So, damit beginnt dann quasi die Diesel-Historie im 126er. Dieses Teil, der 300 SD Turbodiesel mit dem 617er Motor, wurde dann gebaut bis über die Modellpflege ungefähr bis 1986 und kam auf sagenhafte 78.700 Einheiten in den USA. Nur in den USA, muss man
Wahnsinn.
Sagen.
Wahnsinn.
Und dann kam, wir sprachen ja vorhin über den M103 und diese modulare Technik, das 102er, 103er mit den Ölmotoren 601, 602, 603. Jetzt ein Sechszylindermotor, die alle eine Verwandtschaft besitzen. Und dieser Motor wurde dann ungefähr Mitte 85 eingeführt. Und der hatte dann wahnsinnige 150 PS, 273 Newtonmeter und fuhr immerhin 195 km/h. Wohlgemerkt für die USA, wo dieses VMAX-Thema eigentlich nicht so eher ein Prospekt wert ist. Ja, und dieses Auto ist dann gut 2 Jahre gebaut worden, als SDL witzigerweise, den gab es dann nur noch als Langversion, fast 14.000 Einheiten in den USA.
Also durchaus ein Erfolg, ne?
Ja.
Muss man schon sagen.
Dann, witzigerweise, gab es irgendwie ein Loch. Dann gab es kein Dieselangebot mehr. Weil man hat dann diesen gleichen Motor, OM603, hat man dann nochmal ein bisschen hochgerüstet, hubraummäßig, weil Mercedes jetzt quasi was getestet hat. Weil Mercedes hat immer gerne mal so ein bisschen was getestet, wo man überschaubar rangehen konnte. Und dann gab es den mit einem Rußabbrennfilter erstmals. Und auch Turbodiesel, Sechszylinder weiterhin mit 136 PS. Wir merken schon wieder deutlich reduzierte PS-Leistung. Durchaus erhöhte Newtonmeter, nämlich 310. Der fuhr auch nur noch 175 km/h und der wurde ab Mitte 1990 eingeführt und wurde quasi eigentlich nur ein halbes, dreiviertel Jahr produziert. Mhm. Und theoretisch ist das dann die Basis vom 140er.
Wollte ich gerade sagen, da sind wir ja dann schon beim W140. Ne?
Genau. Also man kann eigentlich nur sagen, dass der Diesel in dem 126er durchaus eine Paraderolle gespielt hat. Mhm. Wenn ich das jetzt zusammen addiere, dann sind wir bei 20, bei gut 100.000 Einheiten mit Dieselmotor. Und das nur in einem Markt.
Mhm. Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Ja, wo wir gerade über Stückzahlen sind.
Ja.
Richtig. Sprechen wir mal über die Stückzahlen.
Genau, Gesamt bei der S-Klasse. Ja. Genau, ich habe halt irgendwann mal angefangen, da mich einzulesen, da auch mit Leuten im Werk gesprochen, im Archiv vielmehr. Und wirklich mal zusammengetragen. Das ist nämlich ganz spannend, weil man muss nämlich jetzt sagen, also klar, der 126er wurde, die allerersten Autos wurden gebaut Dezember 79, Januar 1980. Vorher gab es keine Kundenautos. Und wurden dann gebaut bis Ende 91, länger nicht, da kommen wir gleich noch zu, um diesen Mythos auch mal ein bisschen zu gerade zu ziehen. Das sind also eine Adam Riese irgendwo 11,5 Jahre. Unfassbar lange. Es gibt sehr wenige Autos, die so lange gebaut wurden. Eigentlich kannst du sagen, nur der 911er G-Modell ist sehr lange gebaut worden und der 107er SL.
Land Rover vielleicht noch.
Gut, Land Rover, wobei Defender hat ja auch sehr viele Zwischenstufen. Ja. Also immer ziemlich unverändert sind das schon so sehr wenige Autos. Mhm. Und der Luxusklasse eigentlich nie. Also man hat Ende 1978 mit einer Pilotfertigung gestartet. Das kann man sich so vorstellen, das ist quasi ein Vorserienproduktionsband, wo man aber wirklich seriennah, also wie in der Großserie, langsam, auch mit Hand und so, die Serienfertigung simuliert. und quasi übt, sind die Arbeitsschritte, sind die Prozesse, passen die Werkzeuge, kriegt man so eine gute Großserienfertigung hin. Das hat man bei Daimler-Benz allererstes Mal beim W123 gemacht, 1975, und jetzt das zweite Mal beim 126er. Und deswegen können wir genau sagen, wie viele Autos vorher gebaut wurden. Also die Vorserie, die Gesamtstückzahl habe ich jetzt nicht ausgerechnet, aber zum Beispiel kann man sagen, es wurde ein einziger 280 SEL gebaut, aber es wurden 812 280 SE gebaut. Und wir reden jetzt von Baujahr 78 Fahrzeugen. Also eigentlich die Autos, die die Pressetestwagen teilweise waren, mhm, oder auch Prospektautos. Mhm. Und auf die Vorserie kommen wir gleich im Anschluss noch. Das heißt also, man hat da die Fahrzeuge gebaut. Zum Beispiel gab es einen einzigen 380 SEL. Es gab zwei 500 SEL, aber 149 500 SE als Beispiel. Und zum Beispiel auf der IAA 79 stand ein 280 S oder SE, ein 380 SE auf diesem Drehteller, das war das Drehauto, und es stand ein 500 SEL, der eine Woche vor der IAA fertig geworden ist.
Das habe ich auch gelesen, dass der ganz spät fertig wurde. Ja.
Genau, weil man hat das nicht hinbekommen, diese SELs zu bauen, weil der Witz ist nämlich der, das muss man jetzt auch dazu sagen, das ist auch einmalig in der ganzen S-Klasse-Geschichte. Mercedes hat ja immer schon angefangen, Chauffeurautos auch zu bauen. Das gab es schon vor dem Krieg beim 770er und beim 500er und wie sie alle heißen. Der 300er war ja ein Sonderfahrzeug und dann gab es die Heckflosse. Und weil Leute die Heckflosse gut fanden, weil ein bisschen sportlicher und nicht so pompös wie ein echter 300er, gab es erstmals den 300 SE lang. 61 ungefähr, 62. Und das ist der Beginn der Langversion. Beim 108er gab es immer schon eine Langversion, zwar hieß die erst 109, wobei der Unterschied 108, 109 ist ja 108 Stahlfederung, 109 Luftfederung.
Genau.
Dann gab es dann die Langversion, jeweils immer 10 cm. Dann gab es den 116er, 10 cm SEL. Beim 126er ist der SEL aber 14 cm länger, beim W140 wieder 10 cm.
Und 14 cm ist schon eine ganze Menge, ne?
Ja, das ist immerhin 40% mehr.
Ja.
Und das hat man nur bei dieser Baureihe gemacht und ich schätze, dass dadurch dann doch irgendwie das sehr unterschiedlich war zum Vorgängertyp, dass sie irgendwas ändern mussten, was sie dann sehr, sehr schwierig nur machen konnten.
Ist ja auch stilistisch interessant, zum Beispiel die Abtrennung zu dieser Dreiecksscheibe, genau, hinten, die ist dann beim SEL tatsächlich nochmal mit...
Das Wagenfarbe.
Da ist Wagenfarbe da drin, ja, das ist nicht einfach nur Chrom, ja, also da haben sie auch nochmal versucht, diesen Längenunterschied zu, ja, kaschieren wahrscheinlich, ja, darüber.
Genau.
Also haben sie sich schon viel Mühe gegeben damit.
Und innen drin ist es ja auch ganz witzig, wenn man so ein Auto von innen dann anguckt. Du hast beim normalen SE immer so eine Chromleiste mit links und rechts Gummi, wie im 123er, 116er, wie allen quasi. Und beim SEL hast du eine Wagen, also eine Innenausverkleidungs, also eine Innenverkleidung, in Innenausstattungswagenfarbe, das wollte ich sagen. Mhm. Und genau, also man kann sagen, vor Dezember, manche sagen Dezember 79, manche sagen Januar 1980. So ungefähr gab es keinen serienmäßig gebauten SE für Endkunden, gab es nicht. Und die Langversionen wurden erst ab Juni 1980 gebaut. Das ist so. Und weil wir jetzt gerade so früh anfangen, können wir jetzt eigentlich mal über die Vorserie sprechen. Denn das ist auch mal so eine Geschichte, das habe ich selber schon oft mitbekommen, dass das Leute interessiert, was denn jetzt so die Vorserie, was das Besondere ist. Und das sind halt so ein bisschen Fun Facts, kann man jetzt mal sagen. Mhm. Da gibt es ganz viele Bilder und witzigerweise viele Pressevideos und auch so Fotos. Und auch in manchen späteren Prospekten ist das noch durchgerutscht, ein Foto von einem Auto, was es so nicht gibt oder geben sollte. Denn die Vorserie hat zum Beispiel außen immer falsche Stoßfänger. Die sehen genauso aus wie die späteren, nur die haben nicht diese aufgesetzte, lackierte Wulst oben. Zwischendrin gab es aber Fahrzeuge, die haben eine aufgesetzte Wulst, die ist aber komplett pechschwarz. Also es gibt quasi zwei Vorserienstoßfänger. Da gibt es offizielle Pressebilder, die beiden unterschiedlichen Stoßfänger zeigen, die aber eigentlich nie in Kundenhand gekommen sind.
Einfach, weil man nichts anderes hatte zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich. Ne?
Ja, oder weil es auch eine Entwicklung war. Ich glaube, der Sacco, Herr Sacco, wollte diesen glattgeschliffenen Stoßfänger, stilistisch, modern, clean. Dann hat irgendjemand gesagt, da muss ein schwarzer Gummirand drauf, wie beim Vorgänger. Unsere Kunden erwarten das, weil, ne, eher ein bisschen gesetztere Herrschaften und so weiter. Das hat anscheinend nicht gefallen. Da gibt es offizielle Pressefotos, wie gesagt. Und dann das Endprodukt, wie ihr das kennt, hat eine mitlackierte, runde Wulst. in meinen Augen ein stilistisches Mittel, weil die bringt ja nichts. Wenn der wogegen fährst, eine Stramme hast, musst du trotzdem alles lackieren, weil du ist da nicht mehr. Ja. Also der Stoßfänger ist ein ganz spannendes Thema. Dann gab es ganz viele Vorserienfahrzeuge, auch Presseautos, die hatten einen Chromspiegel vom 123er außen, nicht den modernen Spiegel. Und da tauchen manchmal auch Autos auf in Prospekten, so kleinere versteckt. Es gab sogar Printwerbung, zweiseitig, linke Seite komplett die neue S-Klasse, rechts so ein Text, die neue S-Klasse, bla bla. Und dann war links ein roter 126er mit den falschen Stoßfängern, falschen Radkappen plus Chromspiegel. Also sprich, da hat die Werbeabteilung einen riesen Fehler gemacht. Mhm. Ganz witzig. Mhm. Razzierdeckel, genau. Es gibt in allen alten Prospekten von dem Fahrzeug und auf vielen frühen Testberichten, AMS, Mod und was es da alles gab, wurden Radkappen verwendet, die eigentlich genau aussehen wie die 123er Radkappen, aber aus Kunststoff. Und diese Radkappen wiederum haben den Luftwiderstand um 1,1% verbessert. Und in irgendeiner Zeitschrift habe ich mal gelesen, dass das ein Fading, also das Nachlassen der vorderen Bremse, so extrem war, weil die halt so gut waren, dass die keine Luft reingedrückt haben.
Zu stark abgedichtet,
haben.
Ja.
Genau, die haben die Luft quasi wie eine Moondisk vorbeiströmen lassen, waren also super gut für Rollen und Fahren. Aber beim vielen Bremsen, viel Belastung, kam zu wenig Luft rein. Und dann haben sie halt diese bekannten Raddeckel sofort reingebracht für Kundenfahrzeuge mit einer sogenannten Turbobelüftung. Und die kennen wir ja alle.
Ja.
Parallel gab es aber auch dann im Innenraum noch Geschichten.
Beziehungsweise für die alle Alufelgen-Fetischisten gab es natürlich auch bei der ersten Serie noch die berühmte Barockfelge. Ne?
Genau.
Ja. Sogar geplant in 15 Zoll, wurde nie offiziell angeboten, aber entwickelt mit 126er Teilenummer. Okay. Für die erste Serie von der S-Klasse.
Genau.
Oder für die zweite, ich weiß nicht, ob es
vielleicht... Die sollten, glaube ich, für die erste Serie irgendwie kommen, weil sie wahrscheinlich, vielleicht haben die da schon ein Hubraum-Sondermodell geplant. Mhm. Diese Felge wurde dann sehr viel benutzt auf Sonderschutzfahrzeugen, weil die haben, wie du sagst, eine 126er Teilenummer eingegossen, sind genau die gleichen Felgen, aber 15 Zoll, wurden aber der zweiten Serie auch nie verwendet.
Ich habe 4 Stück auf meinem 6.3er.
Die wurden eine Zeit lang wieder aufgelegt, glaube ich. Oder
wurden dann nochmal nachproduziert. Genau. Ich habe aber noch aus der Originalcharge habe ich noch 4 Stück ergattert.
Okay. Aber für die zweite Serie, würde ich sagen, war das nie geplant, weil du musst jetzt gucken, der 190er bzw. der Sport-Mercedes 2.3-16 war immer mit dem Kanaldeckel-Design
geplant. Richtig, und der Kanaldeckel war ja
83.
Ja, da ging es um Glattflächigkeit.
Da wird keiner mehr gesagt haben, der muss Barockfelgen haben.
Nee, das passt auch nicht.
Das war dann einfach durch. Zur glatten zweiten Serie passt das nicht. Genau, Barockfelgen, die Razzierdeckel im Innenraum sieht man auch in vielen frühen Prospektfotos und diesen Pressetestautos. Eine ganz andere Schriftart im Kombi-Instrument, also 123er Schrift, die es so nie gegeben hat eigentlich.
Mhm.
Ganz frühe Wagen haben teilweise keine Economy-Anzeige, diese komische Verbrauchstendenz-Anzeige, die fehlt bei manchen.
Die schlechtes Gewissen-Anzeige habe ich es immer genannt, ganz furchtbar.
Genau. Ja, die ist auch mehr auf so ein Schätzeisen, das ist so wie... Da sieht man mal wieder Herrn Breitschwert, weil BMW hatte eine Check Control, hat dann relativ früh, ich glaube 83, so einen Bordcomputer gehabt mit einer echten digitalen Verbrauchsanzeige und Mercedes hat dieses Schätzeisen.
Das einem eigentlich nichts bringt, außer dass es anzeigt, dass man gerade aufs Gas getreten ist. Ne?
Ja,
und sonst zeigt es eigentlich nichts.
Und der steht beim 500er natürlich immer im roten Bereich und nicht im schwarzen.
Ja,
das ist also.
Genau so ist es.
Aber das wurde riesengroß beworben. Das war also zur Einführung des 126er ein wahnsinniges Novum. Thema Energiesparen, Thema Jahr 2000. Und wir binden den Kraftfahrer ein. Wir bauen die original genannte Economy-Anzeige in das Auto ein.
Mhm.
Also ein deutsches, schwäbisches Unternehmen macht ein Modewort plötzlich, Economy-Anzeige. Was heißt das?
Ja. Und schreibt das dahin. Ne?
Sogar mit Y am Ende. Ja. Economy. Ja. Stand im Kombi-Instrument. Ja. Also total verrückt.
Ja.
Und ja, also jetzt haben wir die Vorserie besprochen, wir haben die Vorserie Merkmale, vielleicht noch ganz spannend, auch so ein bisschen vielleicht für Gebrauchtwagenverkäufer, die jetzt so ein Auto mal kaufen wollen und Produktion, der 123er hat das eingeführt, vorne auf dem Schlossträger, wenn die Haube offen ist, wo der Kühler quasi ist, da ist eine Metalllochkarte und das ist so das eingestanzte Lochcode quasi, plus es sind auch wirklich wie in Blindenschrift Zahlen eingeprägt. Und dort steht immer drin die Motorisierung, die ab Werk hier drin war. Es steht drin gewisse Ausstattungen, die halt bautechnische Änderungen haben. Hat der Wagen ABS, hat er ein Schiebedach, Linkslenker, Rechtslenker. Ich glaube, Airbag steht sogar drauf, Klimaanlage steht drauf. Und so kann man immer gut erkennen, ob gewisse Codes immer schon drin waren oder nachgerüstet wurden. Mhm. Zum Beispiel bei meinem 300er SE habe ich selber den Airbag nachgerüstet und die Klimaanlage. Heißt, die würden da auf der Lochkarte nicht draufstehen. Das ist auch ganz witzig. Und das zeigt auch, wie modern die Produktionssteuerung war. Denn für den 126er hat man komplett eine Produktionshalle aufgebaut und hat ganz neue Produktionsmerkmale eingeführt, nämlich den sogenannten Hängedrehförderer. In jedem Prospekt gibt es diese Bilder, wie dieses Auto in so einem gelben Greifarm steht und plötzlich gedreht werden konnte, fast komplett auf die Seite, sodass der Monteur am Unterboden stehend einfach Sachen reinklipsen konnte.
Wahnsinns Vorteil, ne?
Kein Rückenschmerzen mehr, nicht immer hochgucken musste, nicht über Kopf arbeiten, was natürlich wahnsinnig anstrengend ist. Heißt, man hat dort natürlich einerseits Rationalisierung, schnelleres Bauen, aber auch an die Mitarbeiter gedacht. Weil das war ja wahnsinnig teuer. Heute ein absoluter Standard bei jeder Produktion. Mhm. Hat Mercedes mit dem 126er eingeführt. Man hat eine komplett nagelneue Produktion gebaut, nämlich die Halle 46, Bau 46. Das war bis Ende der Baureihe 222 war das die Halle der S-Klasse. 126, 140, 220, 221, 222, alle im Bau 46 in Sindelfingen gebaut. Kann man bei Google Maps sich angucken, steht auch dann oben dann Bau 46. Also sehr viele Merkmale, die man da verbessert hat. Man hat auch später, das kann man nicht genau definieren, weil das auch nicht immer so rausgegeben wird, man hat auch Gruppenarbeit, die ja Volvo, glaube ich, erfunden hat in den 70ern, hat man auch im 126er erstmals eingeführt, so Kabelbaummontage. Es waren dann meistens so drei Monteure oder Arbeiter, die zusammen diesen riesen Kabelbaum verlegt haben und auch immer ihre Positionen gewechselt haben. Das also quasi nicht so monoton.
Dass man immer frisch bleibt. Ja?
Genau, dadurch auch Fehlervermeidung natürlich, Motivation ein Stück weit beim Mitarbeiter. Das ist ganz spannend. Dann muss man noch sagen, dass eigentlich kann man schon hart die Grenze ziehen. Der 126er, der hat sehr, sehr viele Bauteile, die alle, man sagt heute in-house, also in eigener Fertigung gemacht wurden. Zierhölzer, man hatte damals wirklich eine Schreinerei im Werk, die alle Zierhölzer, auch für die Basis Cebrano, die gerne belächelt wird, und Wurzelnuss, wurden von alten Tischlermeistern, wurden die im Werk gefertigt. Und dann gab es Leute, die wirklich so an so einem Tisch sich die Hölzer zusammensortiert haben, dass das optisch für ein Set quasi passt. Das gab es im Werk. Dann wurden die kompletten Sitze im Werk komplett gebaut. Metallrahmen, Schaumstoff, die Federung, die Bezüge, alles Daimler-Benz-Mitarbeiter. Unfassbar, das ist heute Rolls-Royce-Standard, sowas.
Ja.
Das macht ja heute keiner mehr. Also so eine wahnsinnige Tiefe hatte man dort in der Produktion. Galvanik, der kühle Grill von einem 126er auf 190er, also 80er Jahre Mercedes, wurde das Metall billig ausgestanzt, wurde dann mit Kupfer und Bronze und Nickel galvanisch behandelt, bis dann zwei Schichten Chrom draufgekommen sind. Unfassbar. Also der kühle Grill ist ein Sindelfinger-Produkt.
Und ist aus Metall.
Und ist aus Metall.
Kann man heutzutage sich überhaupt nicht mehr vorstellen.
Ja, das ist absolut Wahnsinn. Und das Krasse ist halt auch, 126er war so, also die 80er Jahre waren so der Scheideweg. Ich glaube, 129er bin ich mir ein bisschen unsicher. Jedenfalls hat man seinerzeit Türverkleidungen, Armaturentafeln im Werk selber geschäumt und mit dieser genarbten Folie selber vakuumiert, gebacken, tiefgezogen. Das hat kein Zulieferer gemacht, will ich damit sagen. Mhm. Das heißt, man hat das alles, deswegen war die Qualität sehr gut kontrollierbar. Man hat natürlich diese moderne, nennt man ja Lean Production oder Just in Time, das hat man natürlich alles damit nicht so gemacht, weil jeder hat irgendwie produziert, natürlich schon gesteuert, aber das wurde dann einfach, da lagen jetzt mal 100 Türverkleidungen und die wurden nicht Just in Time, Just in Sequence, wie eben gefordert, ans Band geliefert. Das war halt dann da. Mhm. War also wahnsinnig teuer. Und jetzt kommen wir zu den Stückzahlen, weil ich will nur sagen, einerseits war die Produktion sehr, sehr modern. Eigene Produktionsanlage, sehr, sehr viel modern und erstmals neu gemacht. Und trotz diesem ganzen Aufwand hat man eine unfassbare Stückzahl bauen können. Denn die Zahl erschreckt fast eigentlich für ein Luxusfahrzeug. 892.123 Fahrzeuge. Alle S-Klassen W, V, C von Anfang 1980 bis Ende 1991.
Der Nerd in uns hätte natürlich noch drei mehr gebaut, dann wären es hinten 126 gewesen.
Das wäre perfekt gewesen. Warum das so nicht ist, weiß ich nicht. Jedenfalls wahnsinnige 818.000 Limousinen und 74.000 Coupés. Und der Witz ist der, alleine bis zum Cut in der Mitte, die Modellpflege, die war ja zu IAA 85, also ganz genau war das so September, Ende September 85 ist dann nur noch die zweite Serie gebaut worden. Bis dahin wurden 473.206 Fahrzeuge gebaut und der Wahnsinn ist jetzt intern geplant, was wir einkaufen, was wie lange die Werkzeuge halten müssen, waren nur 380.000. Das heißt, man hat fast um 100.000 Einheiten die Planzahlen übertroffen. So gut kam dieses Auto weltweit an. Unvorstellbar in der heutigen Zeit. Und jetzt kann man auch sagen, die größten Märkte, also von diesen 890.000 Fahrzeugen, gingen 283.000 in die USA, 55.000 nach Nahost, 45.000 ins kleine Japan, 30.000 nach Fernost. Und mit 890.000 Einheiten, okay, da sind Coupés mit drin und eine längere Bauzeit, aber es ist fast die doppelte Zahl von seinem Vorgänger, der bei 473.000 gelegen hat.
Wahnsinn.
Und damit ist die S-Klasse immer noch der meistgebaute Luxuswagen der Welt. Mhm. Er wurde beinahe überholt von der Baureihe 221. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ich meine, das auf die Bauzeit natürlich gerechnet, muss man das anschauen. Der hat auf, ich glaube, nur ungefähr 7,5 Jahre auch irgendwie 550.000 oder sowas geschafft. Also auch ein sehr, sehr guter Wert. Hätte beinahe den 126er vom Thron gestoßen. Bis heute unerreicht.
Aber so erklärt sich natürlich auch so ein bisschen die lange Bauzeit, ne? Dass es einfach so ein Erfolg war. Es gab keinen Druck, da irgendwie frühzeitig zu wechseln. Das Ding hat sich einfach bis kurz vor Schluss verkauft wie geschnitten Brot eigentlich.
Ja. Ne? Ich habe noch drei Fun Facts. Die höchste Jahresproduktionszahl ever, eines dieser vielen verschiedenen Typen, war 1990, ganz kurz vor Einstellung der Baureihe, der 300 SE, der in einem Jahr 21.000 Mal produziert wurde. Oder der 280 SE, also sein direkter Vorgänger, hatte das beste Jahr 1984 mit 12.800 Einheiten. Und der 560 SEL, da zeigt man, wie besonders dieses Auto war und wie sehr heiß quasi der Markt auf dieses Fahrzeug war. Denn 1986, sein Einführjahr, kam der auf wahnsinnige 16.600 Einheiten vom Topmodell.
Überlegt, wie teuer das Auto war, ja. Ne?
Also wie gering dieser Kundenkreis war, ja. Und jeder wollte einen.
Ja.
Jeder. Also es war einfach so, das war, man würde heute sagen, ein It-Piece. Du brauchtest als Manager bitte einen 560 SEL, sonst hast du nicht dazugehört. Ja. Und jetzt kann man noch sagen, die seltensten Fahrzeuge, und da weiß ich, dass einer, der auch zuhören wird, sich da jetzt freuen wird. Das seltenste Modell ist der 560 SE.
In der Kurzversion?
Genau, in der Kurzversion. Der kam irgendwie Ende 89, glaube ich, raus und hat es auf nur, weil auch nicht in jedem Markt verkauft, also USA gab es den nicht, in Japan gab es den nicht, nur 1252 Einheiten. Gefolgt von den beiden 350ern, SD und SDL, die jeweils irgendwie 2000 und 3000 Einheiten hatten. Und das seltenste Coupé ist der 420 SEC mit 3680 Einheiten. Und wir sprachen vorhin auch ganz kurz über Sonderschutz, also gepanzerte Fahrzeuge, die bei der S-Klasse 126 erstmals von vornherein mit in der Entwicklung von vornherein berücksichtigt wurden. Die wurden ja in Sindelfingen in Handarbeit nachgepanzert quasi. Und da hat man von 1981 bis 1992 auch wahnsinnige 1465 Einheiten produziert. Mhm. Die Stückpreis, meine ich, immer so knapp um die 500.000 D-Mark gelegen haben, weil die halt komplett in Handarbeit gebaut wurden. Mhm. Was auch ganz wichtig ist, es wird gerne erzählt, wann wurde der Wagen denn nicht mehr produziert? Zum Beispiel habe ich selber einen guten Freund, der hat einen 300 SE aus April 1991. Im März 1991 wurde der W140 in Genf schon vorgestellt. Also diese Autos wurden da auch so ein ganz kleines Stück parallel gebaut. Aber es gibt halt ganz, ganz harte Grenzen, sage ich mal, wann wirklich Feierabend war. Zum Beispiel kann man sagen, dass der allerletzte Limousinen 126er war ein 560 SEL, der graue Bandabgänger, Farbe Anthrazit, grau Metallic. Und der hatte die Fahrgestellnummer Endnummer 605.721. Der wurde dann ungefähr im April 91, es lief die Produktion aus, gab es keine Limousinen mehr. Das Coupé wurde produziert bis irgendwo Juli, August, das ist nicht ganz so klar. Und das allerletzte Auto ist auch ein Bandabgänger, beide im Fundus des Mercedes-Museums, waren 560 SEC mit der Fahrgestellendnummer 610.819. Diese beiden Autos wurden am 27. August 1991 vom Band gepflückt. Also könnte das auch das letzte Coupé-Produktionsdatum gewesen sein. Das ist nicht ganz so genau überliefert. Und der Vorstandsvorsitzende, Professor Werner Niefer, hat diesen Riesenschlüssel, den kennt man noch von Pressebildern manchmal, so einen Riesenschlüssel an Max Gerrit von Pein übergeben, der damals Leiter von dem Mercedes-Benz-Museum war. Und dann gingen diese beiden Autos in einem Festakt mit Blumengeschirr vorne auf der Haube und beklebte Frontscheibe, der letzte 126er, in den Fundus über.
Und war schon Sinn für Historie, ne? Ja. Muss man schon sagen.
Dieser 560 SEL ist das in dem Video mit dem lieben Herrn Dr. Storb, dem Chefingenieur von 222, der ihn anlässt und die Türen öffnet, sich da reinsetzt und dieses Erhabene quasi auf sich wirken lässt. Ja, also das ist schon sehr, sehr geschichtsträchtig. Mhm. Da hat Mercedes auf jeden Fall, das ist, glaube ich, eine Tradition aus den späten 60ern, frühen 70ern, dass man gesagt hat, so der Letzten vom Band, weil das ist so das, wie so ein Archetyp von der Arche Noah, sagen wir jetzt mal, den heben wir mal auf als Zeitkapsel, als Geschichtsdokument. Und das hat Mercedes auf jeden Fall, ob sie für jede Baureihe gemacht haben, weiß ich nicht. Aber sie haben jetzt auch gerade, gab es einen ganz witzigen Artikel, weil der CLS ist ja gestorben. Richtig. Es gibt jetzt keinen CLS mehr. Ja. Und den letzten CLS hat man jetzt auch genommen und ins Archivdepot gelegt. Wir werden es erleben, hoffentlich in 20 Jahren, ob man dann Interesse hat, den wieder rauszuholen und mal zu präsentieren. Mhm. Oder ob der verschwindet für immer. Mhm. Jedenfalls gibt es ganz viele Fahrzeuge. Zum Beispiel stand letztes Jahr in Essen auf der Techno-Klassiker der letzte 600er. In Silber, mit Frontscheibe beklebt, mit neuem Blumenschmuck, aber genau wie das Pressefoto von damals, stand dieses Auto dort auf der Messe. Und das ist halt eine Zeitkapsel, weil du guckst dir das Auto an und der hat keinen Steinschlag, der hat keinen einzigen Striemen auf seinen Edelstahl- und Chromleisten, nichts. Also, du stehst dann da wie 1981.
Entdeckt den neuen Podcast der Autostadt, der Rundgang startet oben. In der vierten Folge treffen wir Roland Kalweit, der die Konzerte in der Autostadt organisiert. Er verrät, wie anspruchsvoll Stars sein können, warum Alice Cooper jetzt einen ID.Buzz fährt und welcher Musiker bei der Farbe Orange einen Schock bekam. Noch mehr spaßige Anekdoten hört ihr im Autostadt-Podcast Der Rundgang startet oben, an jedem ersten Donnerstag im Monat.
Ja, aber danke nochmal für die Zahlen, weil es gibt ja auch immer wieder so Gerüchte, dass der 126er bis 92 gebaut wurde. Da, glaube ich, wird dann oft Erstzulassung und Produktionsdatum durcheinander geschmissen.
Das kommt halt ganz schnell daher, weil wenn du ein Auto aus dem europäischen Ausland oder Japan sogar kaufst, dann wird das nicht so, da gibt es auch kein Datum. Zum Beispiel wird ein Auto, also es kann sein natürlich, dass ein Wagen, sagen wir jetzt mal im Juli 91 ein Coupé gebaut wurde, ging in die USA. Und ist dort erst im Februar 92 zugelassen. Und dann denken Leute, das sind 92er. In der USA-Rechnungsart ist es auch ein Model Year 92, aber es ist de facto halt 91 in Sindelfingen gebaut worden.
Ja. Was ein bisschen nebulös ist, ist ja dieser Bau von Autos in Südafrika. Ne? Da weiß man nicht so richtig, bis wann und wie viele.
Ja. Da gibt es halt, das Spannende ist halt, da gibt es ein paar Prospekte. Und das Werk ist halt ganz spannend. Da kenne ich aber auch die Entstehungsgeschichte nicht. Ich glaube, man wollte einfach, man hat einfach Autos. Es hat sich gelohnt, für Südafrika eigene Produktion zu haben. Lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Das spannendste Auto ist ein roter 500 SE, zweite Serie, den die meist afrikanischen dunkelhäutigen Einwohner oder Ureinwohner, wie man sie nennen möchte, oder Native afrikanischen Leute, die wollten Nelson Mandela ein Auto bauen. Man hat das Werk gesagt, nein, machen wir nicht. Aber ihr dürft den bauen in Überstunden. Ihr dürft die Produktion nutzen, wenn ihr gratis an dem Auto quasi arbeitet. Dann hat jeder Arbeiter gratis an diesem einen Fahrzeug gebaut. Und Mercedes hat quasi die Teile gestiftet, sodass die Arbeiter kostenlos gearbeitet haben. Mercedes hat die Rohmaterialien kostenlos gestellt. Und dann stand da ein roter, unifarbener, lackierter 500 SE. Der wurde Nelson Mandela, nachdem er freigelassen wurde aus seinem Gefängnis, übergeben. Und dieses Auto gehört heute auch dem Mercedes-Museums-Fundus.
Tolle Geschichte.
Ich meine, ich bin echt nicht sicher, es gibt keine Zahlen. Ich meine mal irgendwas mit 2.000, 3.000 Einheiten gelesen zu haben. Mhm. Hat sich anscheinend gelohnt. Jedenfalls dieses Werk, East London müsste das auch gewesen sein, das gibt es halt heute noch, wurde dann relativ schnell genutzt für speziell Rechtslenkermärkte. Das heißt, die japanischen oder auch englischen Fahrzeuge wurden dann gerne in East London gebaut. Jetzt auch noch bei der C-Klasse zum Beispiel oder so. Das hat man gerne da gemacht. Aber es ist, wie du sagst, ein bisschen nebulös, warum es das jetzt unbedingt gab und was da jetzt so war. Genau, da gibt es leider keine echten Einheitszahlen für. Aber trotzdem eine sehr schöne Geschichte, würde ich sagen.
Schöne Geschichte, ja.
Zeigt halt auch so ein bisschen den Spirit von den Leuten da unten. Sehr gut, ja. So, wir können jetzt noch mal kurz was zum Energiekonzept sagen.
Richtig, das Energiekonzept, über das müssen wir auch noch sprechen.
Genau, Energiekonzept ist ganz spannend, ist auch wieder so ein typisches Daimler-Deutsch, weil Daimler-Deutsch ist vielleicht auch ganz spannend, da muss ich jetzt parallel mal so ein bisschen überlegen. Zum Beispiel gibt es in einem Mercedes kein Gaspedal, sondern es nennt sich Fahrpedal.
Fahrpedal, genau.
Und es gibt auch keinen Kickdown, sondern es ist ein Übergas. Also der Kickdown-Schalter nennt sich Übergasschalter. Und es gibt auch kein Differential an der Hinterachse, sondern ein Hinterachsmittelstück. Ja? Das ist ganz witzig. Und deswegen gibt es ein Energiekonzept. So, es wurde ja der 126er auf der IAA 79 vorgestellt als die Zukunft, das Zukunftsauto, was du kaufen kannst. Und viele Dinge waren schon intern in der Entwicklung, aber waren nicht serienreif. Stichwort Schubabschaltung und auch ein paar andere Möglichkeiten. Das war alles so in der Entwicklung. Und das hat man aber dann sofort mit dem Coupé, weil darüber wollten wir auch noch reden, mit dem Coupé zusammen kam das Energiekonzept. Wir müssen jetzt ja nicht alle PS-Zahlen aufdröseln, aber die Motoren haben gewisse PS-Leistungen verloren, dafür aber Drehmomentanhebungen bekommen, neue Nockenwellen, manchmal auch ein bisschen am Hubraum leicht rumgepfeilt. Und das Spannendste ist eigentlich, alle V8-Motoren und der Sechszylinder haben dann eine elektronische Leerlaufregelung bekommen, die war ganz neu, sodass mit eingelegter Automatikfahrstufe der Motor nur noch bei 500 Umdrehungen plus minus 50 quasi, ja, gequält ist falsch, aber der wurde künstlich so runtergedrosselt, dass der so niedrig läuft, weil alleine dadurch hat man 40% Kraftstoff gespart im Vergleich an der Ampel. Sprich, wenn ein Baujahr 80 500 SE an der Ampel gestanden hätte und ein 82er, würde der 82er genauso gut laufen, vielleicht sogar besser, weil ruhiger, und spart 40% Kraftstoff. Also unfassbar. Man hat es im Endeffekt hat man auf Abgaswerte geachtet, also Stickoxidwerte, durch eine kleine erste Abgasrückführung. Man hat einen Viskolüfter eingebaut, der nicht mehr über Drehzahl zugesteuert wurde, sondern über ein Bimetallteil, also sprich die Luft, die vorne aufströmte, hat automatisch dann mechanisch den Viskolüfter gekoppelt. Viskolüfter, auch ein gutes Stichwort. Das gab es früher teilweise gar nicht so. Der Lüfter dreht halt mit Leerlaufdrehzahl, aber eher so ein bisschen ist das eine Verlustleistung durch den Riementrieb. Also er dreht eigentlich nicht mit. Und wenn er dann durch das Bimetall zukoppelt, dann zieht so ein Lüfter ja auch durchaus mal 3, 4, 5 PS.
Und jault so richtig.
Und dann, genau, man kennt ja das Geräusch, dann jaulen diese alten Mercedes im Stadtverkehr im Sommer gerne mal kurz nach der Ampel und hören dann wieder auf. Also es gab den Drehzahl, den temperaturgesteuerten Viskolüfter, die elektronische Leerlaufdrehzahlregelung, andere Hinterachsübersetzung, anderes Automatikgetriebe, Steuerprogramm. Teilweise ist auch der Ölkühler entfallen, weil durch das Drehzahlniveau war er nicht mehr notwendig. Eine verbesserte Transistorzündung mit elektronischem Zündgerät. Und das alles ist sofort im SEC mit eingelaufen. Und hat nochmal eben diesen Anspruch, Zukunft, Ressourcen schonen. Weil der Kunde hat es eigentlich gemerkt. Also die Leistung war nicht eingeschnürt, sagen wir mal. Aber er war halt nochmal deutlich sparsamer. Mhm. Weil zur Einführung des 126ers, kann man auch lesen in der Mod oder AMS von damals, war der gleiche Typ jeweils, also ein 280 SE 116, 280 SE 126, über einen Liter sparsamer. Bei gleicher Leistung. Und dem moderneren, schöneren Fahrzeug.
Jetzt haben wir das Coupé vorweggenommen. Lass uns mal über das Coupé sprechen. Wir dürfen die nicht vergessen.
Du bist der ehemalige Coupé-Besitzer.
Ich bin ehemaliger Doppel-Coupé-Besitzer, genau. Die Baureihe C126 kam ja dann 1981, glaube ich, auf den Markt. Ne?
IAA 1981,
richtig.
September, genau.
Genau, genau. Und das war ja, wir haben es vorhin schon mal kurz erwähnt, schon interessant, dass es jetzt wieder ein Coupé von der S-Klasse gab. Ne? Mit genau. diesem kurzen Intermezzo, wo der SL zum SLC wurde. Jetzt wurde wieder die Limousine zum Coupé. 8,5 cm kürzer, glaube ich.
Ja, also eigentlich gab es nur eine Radstandsverkürzung.
Richtig,
Genau. Den Kofferraumvolumen ist identisch, wobei der Heckdeckel, das ist auch so eine Saga, der Heckdeckel ist unterschiedlich, nicht nur wegen Alu-Stahl, sondern er hat auch eine andere minimale Form Richtung Heckscheibe. Mhm. Weil die Heckscheibe im Coupé, das Coupé, auch wieder Modewort, hat eigentlich ein geschopptes, also ein minimal tiefer gelegtes Dach, dadurch eine steilere Frontscheibe, eine steilere Heckscheibe, keine B-Säule, also der SLC auch nicht, aber dafür auch nicht diesen Alu-Vorhang da hinten, der so ein 70er-Jahre-Merkmal vom SLC war.
Genau.
Der SEC hat wirklich eine ganz cleane Seitenansicht.
Und man kann ihn fast wie ein Cabrio fahren, wenn man das Schiebedach aufmacht und dann die Seitenscheiben runterlässt.
Serienmäßig elektrische Vierfach-Fensterheber, also es gab hinten nichts zu kurbeln, meiner Kenntnis nach.
Nee.
Dann Hardtop-Feeling nennt man das so ein bisschen aus der Muscle-Car-Zeit der 60er von den Amerikanern. Dann eine Motorhaube, die auch nochmal, ich glaube, 30 mm waren die Frontscheinwerfer runter, also das war alles ein runtergedrücktes Stück. Mhm.
Frontscheinwerfer waren auch kleiner, ne?
Genau. Dafür
wanderten die Nebelleuchten dann unten in die Frontschürze.
Weil man auch den großen SL-Kühlergrill verbauen wollte.
Mhm.
Der Kühlergrill erstmals, witzigerweise ist das ja der Beginn von diesem Plakettenkühlergrill vom 140er, denn der war komplett umschwungen von einer lackierten Motorhaube. Saß dann dieser SL-Kühler darin.
Hatte auch einen neuen Öffnungsmechanismus.
Ne? Genau. Es gab so einen Griff im Stern, ne? Oder?
Ich glaube, nee, seitlich war es. Seitlich sind es.
Genau, das war der 129er. Genau, stimmt.
Ja, und dann gab es natürlich so ein paar kleine Feinheiten. Ne? Zum Beispiel diese Chromleiste am Heckdeckel, die ganz rumging. Ne?
Genau, und auch über die Kotflügelecken rübergehen.
Genau.
Ja. Das ist auch so ein bisschen, das würde ich schon... Ich hoffe, der Herr Sacco hört nicht zu. Das würde ich ja persönlich so ein bisschen als Lametta bezeichnen. Das ist noch so der Geist der 70er. Wir machen jetzt mal dezent noch ein bisschen. Und diese Coupé-Zierleiste wurde ja teilweise auch hochoffiziell, gerade bei der zweiten Serie, Limousine, nachgerüstet. Also es gab dann viele 560 SEL, die wurden dann vor Auslieferung in der Niederlassung umgerüstet auf diese Coupé-Zierleiste.
Aber ich wollte gerade sagen, das gab es nicht ab Band, sondern man konnte sich das eben dann inoffiziell nachbestellen.
Aber das war halt wirklich so, das zeigte halt von hinten, das ist so ganz, ganz, ganz oben im Regal.
Mhm. Dann gab es noch eine Besonderheit, nämlich die Coupé-Türgriffe, die so aerodynamisch verkleidet waren, damit die nicht verschmutzen.
Genau, das ist auch so ein Merkmal, das ist auch ganz witzig. Das zeigt halt der 126er, wir sprachen über CW-Werte. Coupé war auch, glaube ich, sogar 0,35 oder 0,34, bin ich jetzt gerade nicht sicher, CW-Wert. Also auch mega gut wie die Limousine. Und dann dachte man sich halt so Geschichten, der 116er, müssen wir auch wieder ein Stück ausholen. Wenn man den von der Seite sich anschaut, denkt man ja, warum ist diese Türrammleiste höher als die Stoßfänger?
Mhm.
Haben die da nicht aufgepasst? Und warum kommt die so weit raus? Weil die ist relativ weit rauskommt, dieses Gummiprofil. Das liegt daran, weil man hat in Fahrversuchen damals geguckt, wenn man über schlecht Wege fährt, wo also Kies oder Landstraßen, spritzt hoch, dann ist das da eine Art Bordregenrinne, dass die Türgriffe oben nicht verschmutzen. Und dieser Türgriff, böse sagen manche, oder intern wurde er auch als Pantoffelgriff bezeichnet, weil er so ein bisschen aussieht wie so eine Badelatsche, so eine Adilette quasi. Und einerseits ist das CW-Wertoptimierung, aber auch der bleibt absolut sauber. Du kannst den Wagen von München nach Hamburg fahren im Winter und dieser eigentliche Türgriff, wo du dran ziehst, ist sauber.
Mhm.
Deswegen dieses aerodynamische Ding. Und der Witz ist der, das hattest du ja auch schon bei dir in deinem Podcast, du hast die Bilder ja auch mal gezeigt, im 124er gab es relativ frühe Designstudien im Windkanal, der hatte vierfach SEC-Türgriffe.
Ja.
Das wäre beinahe nochmal in Großserie gekommen.
Ja.
Und es war ein Riesenproblem Controlling hießen sie nicht, aber für die Kalkulatoren damals, weil das war natürlich deutlich teurer als der Limousinentürgriff. Man hat sich eigentlich ein bisschen dagegen gesträubt und meiner Kenntnis nach hat sich da Bruno Sacco durchgesetzt, weil er das eigentlich schön fand.
Das wird heutzutage jeder Controller sofort rausstreichen, ne? So ein Quatsch.
Ja.
Nur fürs Coupé nochmal so ein extra.
Ja. Genau. Und da kann man vielleicht auch noch kurz zu den Türgriffen generell was sagen. Man könnte jetzt ja denken, der 116er hat wertvollere, schönere Türgriffe als der 126er. Das ist natürlich dann auch im Auge des Betrachters, weil die sind ja aus Vollchrom, Vollmetall. Der 126er hat aber einerseits fast bündige Bügeltürgriffe, die sind so ein bisschen versenkt in der Tür. Und dieses glasfaserverstärkte Material hat den großen Vorteil, dass es im Winter halt auch anfassbar ist. Mhm. Weil ein 116er, der draußen in St. Moritz steht und du den 2 Tage nicht berührt hast, den kannst du fast nicht öffnen. Mhm. Weil wenn die Tür angefroren ist und du musst am kalten Metall ziehen, ne, dann ist das nicht so günstig. Und es ist auch ein Crash-Thema, weil dieser andere Türgriff halt durch die Versenkung, auch beim SEC, halt generell nochmal ein Vorteil ist. Einerseits für äußere Verkehrsteilnehmer, aber halt auch bei Seitenkollisionen oder sowas. Also da ist kein Kostenersparnis dahinter gewesen. Es ging dort einfach um noch mehr Sicherheit, Funktion wie auch passiv.
Und wenn wir schon beim Türgriff sind, wenn wir dann mal einsteigen, im Innenraum natürlich auch so ein paar Unterschiede. Erstmal war die Tür noch viel länger.
Genau, die Tür war deutlich länger.
Eine mordschwere Tür. Ne?
Ja. Tür war deutlich länger. Das Coupé hatte generell, gab es auch dann später, ab 1984 allerdings erst, in der Limousine eine Coupé-Sitzanlage für den SEL. Wie der Name schon sagt, das Coupé, SEC, hatte ja erstmals hinten Einzelsitzanlage. Ich meine, der SLC war auch nur für 4 Personen zugelassen, der hatte keinen Mittelgurt. Aber jetzt hat man erstmals wirklich lose Rückenlehnen und lose Sitzflächen nur für 2 Menschen hinten gehabt.
Genau.
Das war ein Novum. Dann, das hatte Mercedes immer
mit dem
schon.
Nachteil, dass es hinten keine Sitzheizung gab. Ja, nicht mal gegen gute Worte. Mit der Coupé-Sitzanlage in der Limousine dann schon. Die kostete allerdings, glaube ich, 4.000 Mark Aufpreis.
Nee, noch mehr. Die Coupé-Sitzanlage kostete 9.000 D-Mark Aufpreis.
Echt?
1984. Unfassbar teuer. Hatte allerdings dann auch immer voll elektrisch vorne, hinten. Die gab es nie mechanisch. Also du hast dann 4 elektrisch verstellbare Sitze bekommen. Ohne Sitzheizung, gezwangsgekoppelt immer mit Velour oder Leder, also eigentlich in Wahrheit waren es sogar über 10.000 D-Mark, die du bezahlen musstest. Das war halt wirklich nur was für den Vorstandsvorsitzenden.
Ja, an dieser Stelle muss ich kurz dazwischen gehen, denn Marc hat natürlich vollkommen recht, die Coupé-Sitzanlage statt der serienmäßigen Sitzbank im Fond der Limousine kostete tatsächlich 9.576 Mark Aufpreis. Das steht auch so in der Preisliste von 1989. Aber ich habe irgendwie auch recht, denn dieser exorbitante Preis galt eben nicht, wenn man sich die Top-Motorisierung, also den 560er, bestellt hat, was ich natürlich zweifelsohne getan hätte, denn dann kostete die Coupé-Sitzanlage nur noch 4.314 Mark und 90 Pfennige. Schnäppchenpreise bei Mercedes, wer hätte das gedacht?
Während du mich reden hörst, zerlegt Daisy Apples iPhone-Demontageroboter, ein iPhone, in viele recycelbare Teile. So gewinnt Apple mehr Materialien zurück als mit herkömmlichen Recyclingmethoden. Danke, Daisy. Es steckt mehr in einem iPhone.
So, im Coupé gab es die eben nicht mit Sitzheizung. Ne?
Aber dafür Serie-Coupé-Sitze, wie
genau,
der Name schon sagt.
Richtig. Mit einem ganz cleveren Verschlussmechanismus, der dann, wenn der Wagen, wenn die Tür geschlossen war, oder war es erst, wenn die Zündung an war,
also weiß ich nicht genau. Der Motor musste, glaube ich, laufen.
Dann wurde der Sitz blockiert.
Genau, und dann hast du die Tür geöffnet, also der Fahrer öffnet die Tür. Und dann wurde automatisch die Rückenlehne freigegeben,
genau,
sodass der hintere einfach aussteigen konnte. Der konnte die einfach vorklappen. Dann hast du wieder zurückgelehnt, die Tür zugemacht und dann war die Tür arretiert. Es gab auch noch ein Knöpfchen, glaube ich, also für manuell.
Richtig.
Aber in Wahrheit war das automatisiert.
Genau.
Ja.
So, und dann das zweite Riesenproblem war natürlich, was macht man mit dem Gurt? Ne?
Genau.
Riesentür,
ja.
Gurt wahnsinnig weit hinten.
Ja.
Es gab so einen kleinen Höcker, der hat so ein kleines bisschen die Linie gestört. Ne?
Ja.
Da kam der Gurt raus. Aber was steckte da drin? Der automatische Gurtbringer.
Wahnsinn.
Ein irres,
das
Ding.
Überlegt,
ein irres Ding.
Ja.
Wie clever der auch war.
Und
ne?
Serienmäßig. Das wird ja auch, weil als jemand, der in der Fahrzeugentwicklung mal gearbeitet hat, kann ich dir sagen, dass das damals auch schon so war, dass du musstest Argumente haben, warum wir jetzt für, ich schätze jetzt einfach mal, 25 D-Mark pro Seite einen automatisierten Gurt einbauen sollen in jedes Coupé, ohne dass der Kunde das bezahlt.
Mhm.
Weil du musst diese Kosten ja verstecken irgendwo. Was ist der Mehrwert? Damals wollte man sich eh nicht angurten eigentlich so. Die Gurtanlegequote war um 1980 relativ gering. Ich glaube, 83 oder 84 war Pflicht, dass vorne sich Menschen angurten in Deutschland. Vorher war das keine Pflicht. Und Gurte per se, Serie, gab es ab Mitte 73 bei Mercedes. Also das war so ein bisschen so ein Butler-Gedanke, aber auch so ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl. Hier, der ist der Gurt, das legt den doch mal an.
wenn man ihn nicht angelegt hat, ist er dann irgendwann ganz beleidigt wieder nach hinten verschult.
Aber ich glaube, ganz spät, 30 Sekunden oder so,
sehr lange.
Ja, es war schon sehr aufdringlich, genau, wie du sagst. Parallel gab es aber auch noch wunderschöne Kopfstützen. Das hat Mercedes eingeführt, ich glaube, mit dem 123er Coupé. Da gab es sie aber nur ein Jahr lang. Da hatten diese Hasenohren in den 60ern, die hatten einen anderen Schnitt. Und im 126er hatten die auch dann nicht eine umklappte Bespannung, sondern waren dreiteilig. Hatten also keine wirklichen Hasenohren, aber so einen ganz leichten, sportlicheren Touch und sehen einfach wunderschön aus. Also der war im Innenraum, hat man gemerkt, es war schon so ein bisschen der Sportanzug für den Gentleman und nicht Business.
Und natürlich alles elektrisch verstellbar.
Ja. Alles elektrisch verstellbar, genau. Das war so der Unterschied.
Und natürlich auch ein Riesenunterschied. Coupé gab es immer nur mit V8.
Genau. Coupé gab es immer nur mit V8. Wobei jetzt ganz witzig ist, da gab es auch Erlkönig-Fahrzeuge. Ich glaube, das Coupé wurde auch so ab Anfang 1980 wurde es an der Fahrerprobung gefahren. Und die ersten Prototypen, die waren quasi nicht getarnt, weil das Heck war ja 1:1 Limousine, da hat man nichts getarnt. Die Front hatte einen kleinen Limousinenkühlergrill mit stehendem Stern. Das heißt, das wäre dann so ein bisschen das Pendant gewesen vom W111 Heckflossen-Coupé mit richtigem Limousinenkühlergrill. Und da gab es Bilder in der Motor und Sport von diesem getarnten Auto.
Ja, und da gibt es innerhalb der Mercedes-Fangemeinde nochmal einen ganz kleinen Nerd-Zirkel von Menschen, die es eigentlich gern gesehen hätten, wenn das Coupé auch einen richtigen Kühlergrill gehabt hätte. Und wir haben vorhin über ihn gesprochen, der Sebastian Nast vom Exotenforum.
Genau.
Das war ein ganz großer Verfechter davon, dass das Coupé eigentlich auch einen richtigen Kühlergrill haben muss.
Ja, ja, der hat oft in der Frühzeit ich glaube, wie heißt das hier, Photoshop, hat er so ein bisschen die Limousinenfront ans Coupé rangeklebt. Witzigerweise, eigentlich ist der Weg andersrum viel häufiger passiert, denn es fingen dann so Tuner an, brauchen wir jetzt gar keine nennen, gab es mehrere Umbaufirmen, weil das ging einfach. Da haben sehr häufig Leute an 560 SEL, das Maximum, vorne die Coupé-Front montiert. Was aber gar nicht so einfach geht, denn du musst den Schlossträger absenken. Also du musst wirklich im Rohbau eingreifen. Dann wiederum ist es Plug-and-Play theoretisch. Dann hast du einen SEC vorne mit hinten einem SEL-Heck. Sieht ein bisschen skurril aus. Aber wurde durchaus ein paar Mal gebaut.
Aber da sieht man, dass dieses Prestige sozusagen von dem Coupé, das wollte jeder gerne haben. Es war ja auch eine Zeit lang tatsächlich der 560 SEC das teuerste Auto Deutschlands.
Ja, ja. Das können wir eigentlich gerade mal kurz nachschauen. Ich habe nämlich die letzte Preisliste hier vom 2. Januar 1991 und da ist noch der 126er enthalten. Der 560 SEL hat Januar 91 141.000 D-Mark brutto gekostet und das Coupé 155.724 Mark. Das heißt, wir reden hier über schlappe 14.000 mehr Aufpreis für ein Coupé.
Wo dann immer noch irgendwelche so Nicklichkeiten, wir kommen gleich zu den Sonderausstattungen, ja immer noch nicht enthalten waren. Ne? Also man hatte zwar dann serienmäßig ein Schiebedach und man hatte natürlich elektrische Sitze und diese ganzen Geschichten.
Und eine lederfreie Wahl.
Richtig, kostete keinen Aufpreis Leder, ja, war der gleiche Preis.
Leichtmetallräder, Scheiben, Reinigungsanlage.
Das war alles drin.
Es waren keine Airbags drin, es war kein Antriebsstupfregel. Also es ist schon sehr, sehr beeindruckend, was da für eine Preispolitik passiert ist. Und
dass man die auch durchsetzen konnte, ne? Ich meine, über die Stückzahlen haben wir gerade geredet. Also das ging,
vor allen Dingen,
das konnte man machen.
Ja, wir können vor allen Dingen sagen, wir haben ja gerade jetzt den Preis genannt vom Auslauf der Serie. Und jetzt können wir nämlich hier sagen, ich habe nämlich hier die Preisliste auch, das ist die allererste Preisliste mit dem 126er zur IAA vom 13.09.79. Da ist witzigerweise der 116er drin und dann kommt der 126er, weil die wurden parallel verkauft im September 79. Und dann war zum Beispiel ein 280S 116, kostete 34.200 Mark und der 280S 126er 35.800 Mark. Der 6.9 kostete 81.247 Mark und der 500 SEL 56.161. Was dann wiederum nur 5.000 Mark mehr war als beim 450 SEL ohne 6.9. Also Wir haben eben ja gerade von 144.000 Mark gesprochen. Das heißt, das Spitzenmodell 500 SEL 56.000 und beim Auslauf der 560 SEL 144.000 Mark. Und das innerhalb von gut 10 Jahren. Unfassbar. Also es fing da schon an, dass eigentlich so ein bisschen so eine leichte Entkoppelung stattfand.
Ja.
Weil ich würde sagen, so die 56.000 Mark sind, wie man so schön sagt, reasonable, nachvollziehbar irgendwo. Mhm.
Aber dann wird es irgendwann irrational, ne?
Und dann war der Gipfel ja die erste Preisliste mit dem 140er, weil der stand ja, glaube ich, dann als 600 SEL mit 198.000 D-Mark drin. Und das allererste deutsche Auto, auch wieder eine S-Klasse, der C140, 600 SEC, glaube ich, lag dann mit einem Schlag bei 220.000 D-Mark. 1992, glaube ich. Also, Sonderlative. S steht eigentlich ja für Sonderklasse, aber man könnte auch Superlative sagen oder Sonderstellung. Mhm. Das ist halt die S-Klasse.
Sonderpreis auf jeden Fall nicht. Serienmäßig in der Limousine war Stoff.
Serienmäßig war ein Stoffausstattung. Keine, also wir reden jetzt von der ersten Serie 1980.
Genau.
Hinten keine Kopfstützen, Stoffausstattung, kein ABS, Radkappen, ein Außenspiegel, keine Außentemperaturanzeige, kein Schiebedach, manuelle Fenster, Uni-Lackierung und das auch beim 500 SE.
Das ist schon krass, ne? 500 SE mit Fensterkurbeln.
Und Radkappen. Und einem Außenspiegel. Und der Witz ist der, das hat Daimler-Benz ja auch knallhart durchgezogen. Es gibt diese IAA-Kurzvideos, die die beiden V8-Typen erklären. Mhm. Die fahren da knallhart. Der eine mit Radkappen und einem Spiegel und der andere immerhin mit Alufelgen und auch nur einem Spiegel durch die Gegend. Nie hinten Kopfstützen. Und zum Beispiel kann man jetzt mal sagen, 1979 zur IAA hat dann, ich suche gerade das Anti-Blockiersystem, hat das Anti-Blockiersystem in der S-Klasse, also wir reden jetzt von einem 500 SE, ja, der gekostet hat, mal eben mit dieser sehr kargen Ausstattung, 50.680 Mark. Jetzt wollen wir da drin natürlich ABS haben, das heißt, wir zahlen nochmal 2.300 Mark für ABS. Dann hätten wir gerne einen Außenspiegel rechts, der schlägt mit 169,50 Mark zu Buche. Dann die neuartigen, das ist ja auch, wir wollen ja über Sonderausstattungen sprechen, der W126 war auch nicht das allererste, aber definitiv mit bei den ersten, die Ausstiegsleuchten für Fahrer- und Fronttüren angeboten haben. Die kosteten natürlich 90,40 Mark, wenn man die haben möchte. Dann hätten wir gerne noch, weil wir vielleicht öfters auf die Gattin warten müssen oder der Fahrer auf einen selbst warten muss, die größere Batterie kostete 50,85 Mark. Da war man knallhart. Der Drehzahlmesser war serienmäßig. Die Entstörung, die war beim 500er auch serienmäßig. Also Entstörung für nachträglichen Radioeinbau. Hat man einen 280 SE bestellt und wollte kein Radio ab Werk, hat man die Entstörung für nachträglichen Radioeinbau mit 96,5 Mark bitte zu begleichen.
Wahnsinn.
Sonst rauscht's.
Wahnsinn.
Das war halt damals die Politik. Oder eine Fondbeleuchtung mit Türkontakt, die war serienmäßig jetzt, die kostete sonst gerne auch nochmal 70,6 Mark.
Und dann hätte es natürlich noch zusätzlich Leseleuchten hinten gegeben, ne? Die kosteten aber nochmal extra.
Ja, da kommen wir, glaube ich, gleich zu. Ich weiß gar nicht, ob die von Anfang an verfügbar waren. Aber zum Beispiel Automatikgetriebe war beim 500er Serie. Im Sechszylinder wären das auch mal eben 1.900 Mark gewesen. Eine Klimaanlage, jetzt wird es halt richtig spannend. Die normale manuelle Klimaanlage 3.000,5 Mark. Die Klimaautomatik 3.593 Mark.
Ja, und in so einem Auto, das schon so auf Aerodynamik getrimmt war, war das natürlich schon eigentlich ein wichtiges Extra, ne?
Ja, wobei das ist auch ganz spannend, das war nämlich genau die Diskussion damals. Aerodynamik, schräg gestellte Scheiben, Innenraumaufheizung. Mhm. Und da war natürlich, wenn man das jetzt vergleicht, wir reden jetzt von 1980, 82, der 126er, kurzzeitig Weltrekord Luftwiderstand. Dann kam, wir haben auch über ein Piëch gesprochen, das allererste Piëch-Auto war ja bei VAG, Audi 100. Der Audi 100 mit diesem gestreamlinten Design, der auch sehr futuristisch,
Scheiben, ne?
Sehr futuristisch,
bündig eingeklebte Scheiben
und bündige Seitenscheiben mit so kleinen schwarzen Knöpfen, die so in so einer Reling laufen quasi. Das war der erste Wagen mit bündigen Seitenscheiben und da war das Thema natürlich ganz extrem mit Aufheizung. Dagegen wirkte der 126er schon wieder sehr konservativ eigentlich.
Richtig, ja.
Also eigentlich kann man sagen, das geht so ein bisschen. Genau, Leseleuchten stehen doch hier drin. Die kosteten mal eben 98,31 Mark.
So, und dann hatte man immer noch ein Stoffauto, ne? Wenn man das alles da reingerüstet hatte. Dann, man konnte Velour haben, man konnte MB-Tex haben, was so vornehm klingt, aber eigentlich nichts Taxi. Anderes ist als Kunstleder.
Oder auch in 60er Jahren Skyleder, gerne genannt.
Ja.
Gab es aber offiziell nicht für die S-Klasse. Das war dann so unter der Hand, konnte man das bestellen. Velour kostete 1559 Mark, Leder 1840 Mark, was auch den Mythos widerlegt, dass Velour in der S-Klasse teurer war als Leder. Das war mal eine Zeit lang so, aber nicht beim 126er.
So, ja. Dann gab es noch später, zu späteren Zeiten gab es noch das Amaretta. Das gab es dann, glaube ich, ab der Modellpflege. Ne?
Ich glaube, das wurde kurz da angeteasert und ab irgendwie Mitte 86 gab es für das Coupé Amaretta.
So eine Art Alcantara.
Genau, Amaretta, ganz witzig, Alcantara, italienische Marke, die dann, glaube ich, von Japanern gekauft wurde. Und dann waren die Markenrechte da irgendwie Italien, Japan ganz klar aufgeteilt. Ich habe mal gehört, das wollte man bei Mercedes nicht und hat dann gesagt, das machen wir selber. Vielleicht auch von Herrn Sacco kommend, dass das irgendwie, dann machen wir irgendwie selber. Und da hat man das gleiche Produkt, das ist ja ein Stoff, was wie ein Wildlederimitat aussieht. Und das hat man dann umbenannt in Amaretta, Kunstname. Und dann angeboten für die SEC-Modelle und auch später für die Coupé-Sitzanlage. Und war durchaus so ein bisschen der letzte Schrei. Also es gab sehr viele Fahrzeuge durchaus, die das gekauft haben. Also ich würde sagen, dass es schon bei Coupés so von 10 Coupés der zweiten Serie, jedes zehnte hätte das vielleicht so gehabt. Das ist so, sehr häufig Vollausstatterautos haben dann das noch genommen, so, weil das sieht halt ganz besonders aus.
Mhm.
Ich glaube, die Leute haben es nur genommen, weil man hat reingeguckt und das kannte keiner. Du hast ein Auto in Alcantara.
Mhm.
Und das kommt wieder so ein bisschen, deswegen habe ich einen Sacco da erwähnt. Die Lancia-Fahrzeuge hatten sehr häufig Alcantara-Innenausstattungen.
Stimmt, ja.
Weil das eben was Besonderes war.
Ja, ja.
Und heute ist so Alcantara eigentlich ein Performance-Sport-Thema. AMG,
Porsche. Einfach wegen dem Seitenhalt, ne?
Die Sitze, die Lenkräder haben sehr häufig Alcantara-Anteile, weil die einen so ein bisschen mehr Griffigkeit anbieten.
Mhm.
Wenn wir über Sonderausstattung reden, du hast auch angesprochen, es gab erstmals elektrisch verstellbare Fahrersitze in der S-Klasse mit einer kleinen Mimik in den Türverkleidungen, die einen Sitz dargestellt haben, wo du dann den Sitz genau so verschoben hast, wo du hin möchtest, mit dem echten Sitz. Und das kostete, gab es einzeln jeweils, 587,60 Mark. Wahnsinnig teuer.
Wahnsinnig teuer. Und wenn du Memory haben wolltest, musstest du noch mal mehr zahlen.
Genau. Memory ist aber, glaube ich...
Glaube ich, erst zweite Serie.
Ja, zweite Serie oder spät erste Serie eingeführt worden.
Mhm.
Und ich meine, selbst die Zentralverriegelung hat im 500 SE im Einführungsjahr Aufpreis gekostet. Nämlich sagenhafte 418,10 Mark. Und das ist auch ein ganz guter Punkt, weil wir wollen über Sonderausstattungen ja reden. Der 126er war der allererste Mercedes mit einer Bidruck-Zentralverriegelung, die also quasi mit Unterdruck und Überdruck gearbeitet hat, eine elektrische Pumpe hatte, weil es gab beim Vorgänger ganz häufig das Problem, dass du den nicht häufiger als 3, 4, 5 Mal abschießen konntest.
Ja.
Und da war der tot.
Mhm.
Dann ging die nicht mehr.
Mhm.
Und dann hattest du das Problem, wenn du Pech hast, konntest du die Fahrertür verriegeln, alles andere blieb offen.
Mhm.
Und da haben sich Kunden anscheinend so aufgeregt. Und wir reden ja von einem modernen Auto, also nimmt man eine elektrische Pumpe und macht dann quasi auch Reparaturfreundlichkeit, Fehlerfreundlichkeit. Nur noch eine einzige Leitung an die Türgriffe, hat da einen Mikroschalter, der erkennt auf Abschließen und dann wird die Pumpe angesteuert und saugt oder drückt den Druckhalter rein und schließt und verriegelt. Und diese Pumpe war witzigerweise, das ist auch nicht vielen bekannt, bis März 1980, also quasi nur für einen ganz kleinen Anteil von Fahrzeugen, vorne vor dem Kühlwasserausgleichsbehälter im Motorraum verbaut. Also sprich, wenn man frühe Testberichte sich anguckt und sieht dann da den Motorraum, dann sieht man vorne links beim Kühlwasserbehälter eine schwarze Pumpe, der Zentralverriegelungspumpe.
Wo ist die später hingewandert?
In die Reserveradwanne.
Mhm.
Weil der Witz ist nämlich der, ich glaube, das hat...
Also im Kofferraum.
Kofferraum, genau. Ich glaube, das hat Gründe, Geräuschgründe.
Mhm.
Weil wenn man heute in der Tiefgarage steht und abschließt und hört ganz gut, dann hörst du kurzzeitig eine Pumpe irgendwie aus den Tiefen des Fahrzeugs. Die ist aber heute in einem ganz dicken, also nicht heute, aber später in einem ganz dicken Schaumstoffpaket eingepackt gewesen. Und ich glaube, ohne hätte man schon ziemliches Radar gehört. Das heißt, du verriegelst deinen nagelneuen 500 SEL und der macht brrrr und ist zu.
weil es aus dem Motorraum kommt. Und ich glaube, da hat man schnell gemerkt, da haben wir anscheinend nicht ganz aufgepasst. Und dann musste man das nochmal umkonstruieren.
Das war's für heute mit Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten.
Das war es tatsächlich für heute mit dem Mercedes W126 und mit dem großartigen Marc Christiansen. Und ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich habe ja extrem große Lust, nächste Woche einfach noch einen vierten Teil dran zu hängen, denn es gibt ja noch ein paar Themen, die Marc und ich dringend besprechen müssten. Ich sag nur Wurzelnussholz, Hydropneumatik und Reiserechner so als Beispiele. Und darum wird es dann auch gehen. In einer Woche hier bei Motorikonen mit dem vierten Teil zum W126. Und selbstverständlich ist auch dann der Marc wieder mit von der Partie. Ich freue mich, wenn ihr dann auch wieder mit am Start seid. Freue mich auch, wenn ihr jetzt gleich noch Motorikonen in eurem Podcast-Player abonniert und Motorikonen auch bei Instagram oder Facebook folgt. Und ich sage ganz einfach herzlichen Dank bei euch fürs Zuhören. Und bei Marc für sein unendliches Fachwissen und dafür, dass er es so ausführlich mit uns teilt. Ich hoffe, wir hören uns also wieder in 7 Tagen hier bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Bis dahin, alles Gute, fahrt nicht zu schnell, euer Hans Neubert. Da burnt mir jetzt die Musik hier voll rein. Das ist irgendwie blöd. Das war es tatsächlich. Hydropneumatik, habe ich doch gesagt, oder? Hydropneumatik. Und selbstverständlich ist auch dann wieder der Marc mit. Bisschen viel wieder. Okay, einfach nochmal und besser.